HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Endlich sind Ferien in Hessen und für viele heißt das ab in den Urlaub, entspannen, nur noch nichts tun. Es gibt aber auch Menschen, die das ganz anders machen, die ihren Urlaub nutzen, um sich für eine gute Sache einzusetzen. Solche Menschen wollen wir Ihnen vorstellen in den nächsten Wochen in einer kleinen Serie und die haben wir genannt Ferien machen die anderen. HR Info, das Sommerinterview. Den Anfang macht Nevin Subotic, Fußballstar und Innenverteidiger bei Borussia Dortmund. Er ist im Sommer regelmäßig in Afrika, in Äthiopien unterwegs, um mit seiner eigenen Stiftung Entwicklungshilfe zu leisten, wie er versucht, besonders Kindern zu helfen und warum diese Arbeit neben dem Fußball sein Leben ausfüllt. Darüber rede ich jetzt mit Nevin Subotic in Ferien machen die anderen, HR Info, das Sommerinterview. Nevin Subotic, wann sind Sie das letzte Mal im Sommer in Urlaub gefahren? Ich meine jetzt so richtig, wie man sich das vorstellt, bei einem Fußballstar, einsame Karibikinsel, kristallblaues Wasser, Sonne, Meer und Faulenzen am Strand, weit weg von den Paparazzi?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob es 3 oder 4 Jahre her ist, um ehrlich zu sein. Da war ich auf Bali, was wunderschön war.
Früher sind Sie ja auch noch mit Freunden im Wohnmobil quer durch Europa gereist, ne?
Ja, das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger her. Ich glaube, das sind dann 4 Jahre. Und das war auch ein großer Spaß mit sehr guten Freunden.
Aber dazu haben Sie jetzt gar keine Zeit mehr, oder?
Leider nicht. Wie so vieles im Leben, irgendwann mal kommt der Punkt, wo man seine Prioritäten setzen muss. Und die habe ich ganz klar auf die Stiftung jetzt gesetzt.
Genau, Sie sind vor kurzem nämlich von einer Reise zurückgekommen. Im Juni waren Sie in Äthiopien, aber eben nicht um Urlaub zu machen, sondern um Hilfe zu leisten. Sie setzen sich mit Ihrer Stiftung nämlich dafür ein, dass die Menschen dort Zugang bekommen zu sauberem Trinkwasser. Sie bauen Brunnen in Äthiopien. Sauberes Wasser ist da ja nichts Selbstverständliches, so wie wir das kennen. Wir gehen zum Wasserhahn und da kommt das Wasser einfach so automatisch raus. Wie haben Sie das erlebt? Wie versorgen sich die Menschen dort mit Wasser?
Ja, das ist natürlich ganz oft schrecklich zu sehen, denn die meisten gehen an offene Quellen. Offene Quellen sind entweder Pfützen oder auch in den meisten Fällen einfach Flüsse, wo noch ein bisschen Wasser irgendwo über ist. Wir waren jetzt in der Zeit, wo es noch nicht arg geregnet hat. Das heißt, die Leute mussten noch irgendwo Wasser finden und das Wasser war meist verunreinigt. Dieses Wasser mussten sie auch in den meisten Fällen teilen mit den Tieren. Also es war nicht unherkömmlich zu sehen, dass eine Mutter mit ihrem Kind das Wasser, also so ein Jerrycan, auffüllt für die Familie und ein paar Minuten später dann eine Kuh an das gleiche Wasser ist. Und das ist natürlich schrecklich zu sehen und ist auch der Grund, wieso wir uns genau auf diese Leute fokussieren und ihnen helfen wollen.
Das ist ja klar, das führt dann natürlich oft zu Krankheiten und Ihnen liegen da besonders die Kinder am Herzen, die eben oft kein sauberes Trinkwasser haben und dadurch oft krank werden und manchmal sogar auch sterben. Was tun Sie denn da konkret mit Ihrer Stiftung? Sie bauen Brunnen. Wie funktioniert das vor Ort?
Ja, wir fördern den Bau von Brunnen dort und wir haben Partner, die knapp 1000 Brunnen mittlerweile im Jahr bauen. Das heißt, das sind Profis am Werk und die kümmern sich, um erstmal natürlich eine Wasserquelle zu identifizieren. Also dann geht dann ein Hydrologe raus und spricht auch mit den Dorfältesten, um zu erfahren, wo am wahrscheinlichsten Wasser verfügbar ist, also Grundwasser. Und daraufhin wird dann eine Position festgelegt. Auf der Position kommt dann ein paar Wochen später ein Drillteam. Ja, und die Drillteams, die bohren dann und gucken auch, wie tief das Wasserniveau ist. Bohren natürlich dann nochmal ein bisschen tiefer und tun das isolieren, so dass das Wasser unberührt an die Oberfläche kommt. Das ist dann in der Regel zwischen 40 und 60 Meter tief.
Und waren Sie schon mal dabei, wenn dann auf einmal das Wasser anfängt zu spritzen nach oben und die Gemeinde drumherum steht? Was ist das dann für eine Stimmung?
Eine Feier, eine ganz große Feier. Das war sogar unser erster Tag der Reise dieses Jahres. Wir haben ein Drillteam einen Tag lang begleitet und gesehen, wie die bohren. Und natürlich zum Schluss muss ja noch mal wegen den Bohrungen, natürlich fällt alles erstmal runter in das Loch und das gerät dann ins Wasser. Und dann wird einmal gespült. Und diese Spülung ist so dieser Wasserfountain, Wasserbrunneneffekt, den wir kennen aus Parks, wo das Wasser schön nach oben spritzt. Und da hat sich die Gemeinde dann versammelt und die Kinder hatten direkt die erste Reihe eingenommen, um sich das anzuschauen. Danach hieß es so ein bisschen Party machen, also wirklich das Wasser genießen. Es ist ist sehr heiß gewesen und das kalte Wasser von unten hat allen gut getan. Dann konnte jeder einmal das Gesicht waschen. Daraufhin wurde noch eine Ziege geschlachtet zur Feier.
Also ein großes Fest wird da veranstaltet.
Ein großes Fest, absolut.
Sie sind ja fast 3 Wochen lang durch die Dörfer gereist und mussten ja auch selbst irgendwie damit umgehen, dass es eben an vielen Orten kein fließendes Wasser gibt, dass man nicht mal eben aus dem Wasserhahn trinken kann, wenn man Durst hat, oder von Duschen wahrscheinlich ganz zu schweigen. Wie hat sich das angefühlt für einen Menschen, der ja die Zivilisation gewohnt ist?
Ja, also die Menschen sind zivilisiert, das sollte man nicht falsch verstehen. Nur sind eben die Bedingungen nicht da, damit sie jetzt täglich duschen können, so wie wir, weil das ja natürlich am Wasserverbrauch gemessen wird. Es hat auf jeden Fall wehgetan und ist nochmal eine große Motivation für mich, im nächsten Jahr noch mehr zu tun, weil es eben noch weiterhin viele Gemeinden gibt, besonders in den ländlichen Regionen, wo wir ja auch stets unterwegs sind, die eben noch nicht Wasser zur Verfügung haben. Dann ist das meist so, das Wasser, das sie irgendwie bekommen, also sich beschaffen, aus den offenen Quellen verunreinigt ist. Aber die andere Frage ist natürlich, wie weit es bis zu der Wasserquelle ist. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, das wir versuchen zu lösen. Also die Brunnen werden so gelegt, dass es in der Regel maximal 30 Minuten von einer Gemeinde entfernt ist. Meistens sind auch die Frauen und Kinder damit beauftragt. Und natürlich ist es für die Kinder sehr schade, denn diese Stunden und die Energie, die sie damit verschwenden, beziehungsweise einsetzen müssen, um sauberes Wasser zu holen für die Familie, können natürlich viel besser investiert werden in die Bildung.
Ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, im Durchschnitt laufen Frauen und Mädchen jeden Tag 6 Kilometer, um 20 Liter Wasser zu holen. Das ist wirklich krass.
Ganz genau, diese Zeit kann viel besser investiert werden. Und natürlich für Kinder ist das nochmal eine große, auch körperliche Erleichterung, weil man muss sich vorstellen, sie machen das täglich. Ja, also es ist wirklich krass, was die Kinder dort leisten. Und ich bewundere sie auch deshalb. Das ist eine ganz große Inspiration auch für mich. Denn es zeigt, wie viel der Mensch doch schaffen kann, wenn er es muss.
Neven Subotic zu Gast heute in der Sendung Ferien machen die anderen, HR Info, das Sommerinterview. In unserer Sommerserie stellen wir Ihnen Menschen vor, die ihren Urlaub dazu nutzen, etwas Sinnvolles zu tun. Neven Subotic ist Fußballprofi, Innenverteidiger bei Borussia Dortmund und Gründer einer Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen in Äthiopien, vor allem benachteiligte Kinder, Zugang bekommen zu sauberem Wasser. Sie bauen mit ihrer Stiftung Brunnen und auch Toiletten, vor allem auch an Schulen, damit Kinder eben zum Unterricht gehen können und dort hygienische Verhältnisse vorfinden. Wie funktioniert das eigentlich vor Ort? Werden Sie seitens der Regierung und auch von den Dorfältesten mit offenen Armen empfangen oder sind die doch eher skeptisch, so nach dem Motto, ja, da kommt jetzt ein Fußballer aus Deutschland und will uns zeigen, wie es geht?
Also wir werden sehr offen empfangen, sehr herzlich. Und das Dankeschön, das wir vor Ort bekommen, ist das schönste Dankeschön, das jeder von uns erlebt hat. Also ich spreche da für mich und mein Team, da haben wir alle die gleiche Meinung. Denn die Dorfältesten sind sehr höflich und sehr freundlich und haben uns jedes Mal auch erzählt, wo sie vorher das Wasser beziehen mussten und wie eben der Brunnen jetzt das Leben nicht nur für sie, sondern auch für die nächste Generation, also die Lebensumstände verbessert hat. Die sind also ganz höflich und auch die Regierung empfängt uns ganz gut, denn wir helfen ja der Regierung. Die Regierung hat ja auch, ist damit beauftragt, eine Strategie zu entwickeln, unter der die NGOs dann arbeiten. Es ist also nicht so, als würde jeder, der eine Stiftung haben, auf einmal seinen eigenen Plan machen, sondern das ist alles auch mit der Regierung abgestimmt in einer großen Strategie, die eben zu einer nachhaltigen Entwicklung in Sachen Zugang zu sauberem Wasser und auch zu Hygiene bereit ist.
Aber man liest auch immer wieder, dass die Wasserquellen dort von privat aufgekauft werden, um Trinkwasser in Flaschen abzufüllen und dann teuer zu verkaufen. Das können sich ja die meisten wahrscheinlich gar nicht leisten. Dieses Wassergeschäft ist ja schon ein umkämpftes Geschäft. Wie kommen Sie da zurecht?
Ja, Wasser ist das wichtigste Lebensmittel der Welt. Und es ist natürlich schade zu sehen, dass noch nicht in jedem Land dass der Staat die Menschen mit Wasser versorgt, sondern dass das privatisiert wurde. Das ist natürlich meiner Meinung nach komplett falsch, denn der Staat sollte auch ja, mitunter nicht nur für die Gesundheit sorgen, indem es Krankenhäuser zur Verfügung stellt, sondern natürlich auch, indem es Wasser zur Verfügung stellt für die Menschen gegen einen fairen Preis. Was natürlich passiert mit den privaten Firmen ist, dass sie auf Profit agieren. Mhm. Und das ist natürlich für, also die Menschen, die wir kennengelernt haben, einfach nicht möglich, diese Preise zu bezahlen. Das wird dort auch gar nicht angeboten. Das ist dann eher etwas für die Menschen, die im Town wohnen, also in einer sogenannten Stadt. Also in den ländlichen Regionen wohnen die Menschen von weniger als einem Euro am Tag. Die Kosten von Wasser können sie ja gar nicht aufbringen.
Neven Subotic in HR Info, das Sommerinterview. Wenn man sie jetzt nur vom Fußball her kennt, stellt man sich natürlich die Frage, wie kommt der Innenverteidiger von Borussia Dortmund dazu, Brunnen zu bauen in Afrika? Was für eine Geschichte steckt dahinter?
Ja, also erstmal muss ich natürlich ausholen zu dem Anfang meines sozialen Engagements, das in 2006 begonnen hat, als ich noch bei Mainz 05 gespielt habe. Und da hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, wirklich meine Zeit zu nutzen, um was Gutes zu tun. Und ich habe da schon ganz schnell festgestellt, dass nicht nur die Kinder an der Sache Spaß haben, sondern dass das auch mir Spaß hat.
Da waren Sie in einem Waisenheim, glaube ich, ne?
Genau. Also da waren auch teilweise Kinder, deren Eltern einfach sich nicht um die Kinder kümmern durften oder auch konnten. Jedenfalls hat das so viel Spaß gemacht. Und irgendwann mal hat man natürlich auch den Effekt gesehen, der mit dem Einsatz gekommen ist. Also auf einmal waren die Kinder ja so die Kings auf dem Spielplatz, wo davor sie eher sich ein bisschen als Außenseiter gefühlt haben. Weil
aber
sie
damals
keine Familie
haben sie wahrscheinlich mit denen Fußball gespielt und jetzt bauen sie Brunnen.
Ja, ja, nicht mal unbedingt, aber Hauptsache gespielt. Und natürlich ging das dann weiter 2008, als ich bei Kinderlachen angefangen habe. Aber also in der ganzen Zeit war ich ja auch immer mit Fußball unterwegs und auch schon vor 2006 und habe so ein bisschen die Welt gesehen. Also von Zentral- bis Südamerika, auch Südafrika, auch Nordafrika. Und ich habe immer auch gewusst, ja, die Welt besteht nicht nur aus Dortmund und einem Radius von 50 Kilometer, sondern aus viel mehr. Und es gibt viele sehr krasse Probleme und ich wollte schon immer da helfen, weil ich auch ein bisschen extrem bin. Also ich glaube nicht, dass irgendein normaler Mensch so viel Zeit jetzt einsteckt. Also Fußballer, ja, wir haben ja auch einen strikten Arbeitsplan vom BVB, aber ich investiere echt eine Menge Zeit hier rein, weil es mir eben so wichtig ist. Ja, und dann, als ich die Stiftung gründen wollte, war mir klar, ich mache das nicht fest an meinem Arbeitsplatz oder wo meine Eltern hergekommen sind, weil wenn jeder sich selbst hilft oder quasi seinen Leuten, ja, werden ja die, denen es ein bisschen besser geht, geht es noch besser und denen, denen es schlimmer geht, aber von denen es keiner geschafft hat, die bleiben auf einem Niveau. Also ich wusste ganz genau, dass wir den ärmsten Menschen der Welt helfen. Also die, die wirklich am ersten Schritt schon Probleme haben. Und der erste Schritt, den wir zum Leben brauchen, ist natürlich, uns erstmal mit sauberem Wasser zu versorgen. Als ich den Punkt für mich klargesetzt habe, ging ich natürlich auf der Suche nach Partnern. Wo kann man vernünftig bauen? Ja? Wo bekommt man auch Daten, ja, die mir wichtig sind? Und da bin ich eben fündig geworden in Äthiopien, auch via Charity Water. Das ist eine Organisation auch aus Amerika, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und das hat sich jetzt, also das gute Gefühl hat sich ausgezahlt, denn in den letzten 2 Jahren haben wir 24 Projekte jetzt realisiert und noch mehr sind in der Pipeline. Und das Ganze sieht sehr, sehr gut aus. Nicht nur von außen, sondern auch das wichtigste Feedback ist natürlich das der Menschen. Und das ist bisher wirklich fabelhaft.
Aber Ihr soziales Engagement hängt sicher auch mit Ihrer persönlichen Geschichte zusammen, mit dem, was Sie in Ihrer Kindheit erlebt haben. Ihre Familie ist 1990 vor dem Krieg aus der Heimat Banja Luka im früheren Jugoslawien, das ist heute in Bosnien-Herzegowina, nach Deutschland geflüchtet. Sie sind Jahrgang 88, Sie waren damals noch ganz klein. Aber Sie haben dennoch ziemlich viel vom Krieg mitbekommen und das hat Sie geprägt.
Also vom Krieg habe ich nicht so viel mitbekommen. Wovon ich mitbekommen habe, war wirklich, dass meine Eltern sehr viel gearbeitet haben, um nicht nur meine Familie zu unterstützen in Deutschland, sondern vor allem, um Hilfsgüter nach Bosnien zu schicken für ihre Familien und ihre Dörfer. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, es gibt sogar ein Foto davon, wie meine Familie, auch mit der Hilfe anderer Familien aus Schönberg, das ist in Baden-Württemberg, eben ein Bulli gefüllt haben mit Medikamenten, mit Essen, mit Trinken, mit Windeln für die Babys und alles andere, was man braucht zum Leben, für die Leute, die eben betroffen waren vom Krieg. Und das war natürlich ja, zu dem Zeitpunkt etwas, was ich nicht, glaube ich, wirklich verstanden habe, denn ich glaube, ich war 4 oder 5. Aber mit der Zeit ging das Bild einfach nie weg aus meinem Leben. Und ich wusste, später habe ich es dann auch verstanden, wieso das so war, wieso sie auf einmal auch Schokoladen geschickt haben, ja, aber ich keine bekommen durfte. Ja. Und dann wurde mir klar, ja, es gibt auch eine andere Welt, außer jetzt, ja, das kleine Dorf, in dem ich jetzt aufgewachsen bin. Ja, und dann später ging das natürlich weiter, als wir nach 99 nach Amerika gekommen sind. Dort haben wir Hilfe vom Staat bekommen. Und auch sehr viel Unterstützung. Und ja, danach, nach ungefähr 2 Jahren, haben es meine Eltern dann auch geschafft, wirklich einen Job zu haben, ein Leben aufzubauen. Aber das ging ja auch nicht ohne die Hilfe.
Daraus haben Sie so gelernt oder das Bedürfnis empfunden, etwas zurückzugeben an andere?
Das auch. Also ich habe ja gesehen, für wen das gemacht wird, welchen Effekt das Ganze hat. Und daraus wächst irgendwie was größer ist als nur eine simple Hilfe, sondern daraus wächst Leben. Ja.
Neven Subotic zu Gast heute in HR Info, das Sommerinterview. Es gibt ja viele Stars, nicht nur im Sport, die sich ehrenamtlich für eine Sache engagieren, weil es, sagen wir mal, gut fürs Image ist. Bei Ihnen hat man wirklich den Eindruck, Sie tun das aus vollster Überzeugung mit Ihrer Stiftung, weil Sie eben wissen, wie es ist, wenn man aus bescheidenen Verhältnissen kommt und es dann doch schafft, seinen Traum zu verwirklichen. Sie wollten ja immer Fußballer werden und ich glaube, interpretiere ich jetzt mal so, dass Sie das auch den Kindern ermöglichen wollen, denen Sie helfen mit Ihrer Stiftung. Das ist wahrscheinlich das, was Sie antreibt.
Es treibt mich an, nicht den Kindern unbedingt zum Fußballer zu machen, aber es treibt mich dann an, wirklich den Kindern einen Weg zu schaffen, um ihre Träume zu erfüllen. Ich stelle mir das immer vor wie 2 Länder quasi und dazwischen ist eine Brücke und wir müssen dafür sorgen, dass eine Brücke geschaffen wird zu diesem Traum, den jedes Kind hat. Also Bedingungen müssen da sein, damit das Kind arbeiten, also lernen kann und auch an sich selber arbeitet, um irgendwann mal einen Traum zu haben und den auch erfüllen zu können.
Und viele der Kinder, die Sie getroffen haben, habe ich gelesen, die wollen ja was ganz Großes werden. Ärzte oder Ingenieure, manche vielleicht auch Fußballer.
Ja, also die meisten wollen tatsächlich Lehrer und Ärzte werden, weil sie haben eben in der ländlichen Region, da kommt die Schule ins Spiel. Das ist die wichtigste Rolle der Schule, um natürlich die Kinder an Informationen zu bringen und ihnen helfen, auch ja, sich selber zu entwickeln. Und dann später haben sich die meisten schon entschieden, eben auch Doktor zu werden oder Lehrer, um ihrer Gemeinde wieder zu helfen.
Wissen die Kinder, die Sie in Äthiopien treffen, denen Sie helfen, eigentlich, dass Sie in Deutschland ein ganz bekannter Fußballer sind?
Nein.
Also Sie können da wirklich völlig anonym durch die Gegend fahren.
Naja, ja, also wir können durch die Gegend fahren, aber es ist natürlich ein besonderes Erlebnis, wenn jemand zur Schule kommt und wir kommen ja dann mit 3 Trucks und einem Haufen Leute. Das ist halt nichts Alltägliches dort. Ja. Da hat man schon erstmal alle Blicke auf sich und auf das gesamte Team. Aber natürlich briefen wir erstmal den Schuldirektor und die meisten erwarten uns ja dann auch schon bereits. Und dann wird klar gemacht, wieso wir da sind. Ja. Und danach geht so Freundschaft los ungefähr. Es ist also eine sehr, sehr schöne Zeit immer gewesen, wirklich. Es ging von Tag zu Tag, ein Highlight nach dem anderen.
Und ein kleines Fußballspiel auf dem Schulhof geht auch immer?
Ja, ich glaube nur 2 Schulen von den 12, die wir gesucht haben, hatten einen Fußball. Davon eine Schule hatte einen wirklichen Fußball, die anderen.
Also und Sie haben keine mitgebracht?
Nein, dieses Jahr hatten wir keine. Wir hatten nicht so viel im Gepäck. Wir haben erstmal nur dafür gesorgt, dass die Grundbedingungen eben geschaffen werden.
Genau, Wasser ist viel wichtiger.
Ja, dass eben ein Wasserbrunnen zur Verfügung steht, der die Kinder mit sauberem Wasser versorgt. Aber vor allem, was auch wichtig ist, ganz besonders für Mädchen, ist, dass sie eine Toilette haben, in der sie sich sicher fühlen. Denn davor gab es keine Möglichkeit, sich in der Nähe der Schule zu erleichtern, sondern es hieß dann meistens, wenn man auf die Toilette gehen muss,
macht man es draußen. Gefühl,
dann macht man es draußen, aber man macht es ja nicht direkt vor der Schule, sondern man sucht sich dann ein ruhiges Plätzchen und in vielen Fällen ist das so, dass man dann einfach nach Hause geht und die Schule erstmal liegen lässt. Und natürlich ist es bei Frauen so, dass sie während der Menstruationsphase, wenn es dann also eine Schule ist von 1 bis 8, also wenn es ein bisschen länger wird, dass die Mädchen auch wirklich einen Ort brauchen, wo sie sich auch waschen können, wo sie sich sicher fühlen und geschützt. Und diesen Ort hatten sie einfach nicht in der Schule bisher und deshalb sind auch die Toiletten besonders wichtig.
Ferien machen die anderen. hr-info, das Sommerinterview heute mit Neven Subotic, Fußballprofi. Er ist seit 2008 unter Vertrag bei Borussia Dortmund. Aber neben dem Fußball gibt es etwas anderes, was sein Leben ausfüllt. Seine Stiftungsarbeit in Afrika. Er baut in Äthiopien Brunnen und auch Toiletten an Schulen, um Kindern dadurch erst überhaupt den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Sie leben ja da in gewisser Weise in zwei Welten. Auf der einen Seite sind sie ein Fußballstar mit all den Dingen, die dazugehören. Geld, Starrummel, Fans, die Sie und den BVB bejubeln. Auf der anderen Seite sind Sie regelmäßig in einem der ärmsten Länder der Welt unterwegs. Wie kommen Sie damit klar? Das ist ja immer wieder ein Kulturschock.
Kulturschock, nein. Die Leute sind kulturvoll. Es ist natürlich immer eine krasse Umstellung, aber ich weiß, was mich erwartet. Und ich freue mich vor allem auf die Menschen in Äthiopien und auch dieses Starsein in Dortmund. Ist etwas, worauf ich nicht wirklich achte. Ich bin wirklich, also wenn ich irgendwie in der Stadt bin, dann habe ich meistens meinen Rucksack dran, da ist mein Laptop und wenn ich essen gehe, dann packe ich den Laptop aus und mache noch ein bisschen Arbeit. Also ich bekomme nicht so viel mit von diesem Stardom, sagt man auf Englisch, sondern ich bin wirklich in meine Arbeit vertieft und habe auch auf meinem Hintergrund ein Bild vom Laptop, ein Bild von Susuna, das ist ein kleines Mädchen, das ich letztes Jahr kennengelernt habe, die mich total beeindruckt hat mit ihrer Freundlichkeit und ihrem Lächeln. Ja, und ich gucke mir das an und dann bin ich schon
gefühlt in der Welt.
Genau.
Wissen denn Ihre Mitspieler in Dortmund, was Sie treiben in den Ferien, dass Sie eben Kindern helfen in Äthiopien?
Ja, ein paar haben mich auch jetzt dieses Jahr wieder angesprochen. Auch in den letzten Jahren war das so, dass die Kollegen Interesse gezeigt haben.
Und wie finden Sie das?
Super. Ja, das Feedback ist rein positiv. Das freut mich natürlich. Und natürlich wollten auch ein bisschen mehr Informationen haben und ich bin da immer ganz Ohr. Also eigentlich bin ich einer, der relativ wenig spricht, ja. Aber wenn es dann um die Stiftung geht, dann kann ich wirklich stundenlang sprechen und dann muss mich auch der Gegenüber erstmal aufhalten.
Sie haben ja Ihren Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2018 verlängert. Dort ist ja die Ära Klopp als Trainer ja nun Geschichte. Jetzt trainiert Thomas Tuchel die Mannschaft. Wie läuft's mit dem Neuen?
Ja, aus der kurzen Zeit, in der wir jetzt zusammengearbeitet haben, hat er einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Er hat seine Fußballphilosophie uns übermittelt und wir sind im Einklang damit. Also wir versuchen das natürlich noch auf den Platz zu bringen, aber wir respektieren ihn sehr, was enorm wichtig ist. Und er strahlt auch eine besondere Professionalität aus.
Weiß der auch schon Bescheid über Ihre Stiftungsarbeit?
Ja, das war sogar sein erster Satz. Als ich zum Trainingsgelände gekommen bin, hat er mich auf den Urlaub, also auf eben die Reise.
Auf den Nicht-Urlaub.
Ja, er hat mich auf jeden Fall auf die Doku-Reise in Äthiopien angesprochen und hat wohl die Berichte auf Facebook und in Ruhrnachrichten dann verfolgt.
Gucken wir mal zum Schluss noch in die Zukunft. Sie sind erst 26. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, eines Tages die Fußballschuhe ganz an den Nagel zu hängen und nur noch für Ihre Stiftung da zu sein? Also quasi in einem Fulltime-Job?
Ja.
Echt?
Sofort, ja. Also Stiftung schlägt Fußball. Also natürlich, umso besser ich Fußball spiele, umso besser auch die Verträge sind, umso mehr Hilfe kann ich im Endeffekt mit der Stiftung auch leisten, weil das natürlich etwas ist, wo ich nicht nur meine Stunden investiere, sondern ich investiere auch mein Geld in die Stiftung, sodass wirklich die Spendengelder 1:1 nach Äthiopien kommen. Ja, also die ganzen Verwaltungskosten, die trage ich aus meinem privaten Account und hoffe, dass ich auch weiterhin das machen kann. Und mit den Fußballverträgen ist das eben der Anker, denn der versorgt mich mit Geld, mit dem ich auch die Stiftung unterstützen kann. Also ich hoffe, das noch so weit wie möglich zu machen. Und wenn es dann irgendwann mal heißt, ich bekomme keinen neuen Vertrag mehr, ob jetzt beim BVB oder irgendeiner anderen Mannschaft ist, dann werde ich, glaube ich, nicht viel traurig gucken, denn ich habe wirklich ein Projekt, das mir sehr viel Spaß macht, das mich immer wieder herausfordert und ich freue mich schon wirklich jetzt sehr auf die Zeit nach dem Fußball. Dann kann ich noch mehr Zeit in die Stiftung investieren.
Alles Gute für Sie und vielen Dank, Neven Subotic.
Danke.
Wir haben für Sie übrigens viele schöne Fotos zusammengestellt, die Neven Subotic von seiner letzten Äthiopienreise mitgebracht hat. Die finden Sie online auf hrinforadio.de und dort gibt es auch den Podcast dieser Sendung. Das war HR Info, das Sommerinterview zum Thema Ferien machen die anderen. Mein Name ist Mariela Milkova.